Die Radio Wissen. Update.
Wir werden zu keinem Zeitpunkt unsere Grundrechte an der Garderobe abgeben, um dem Arbeitgeber Deutsche Bahn einen Gefallen zu tun und das Tarifeinheitsgesetz schon wahr werden zu lassen durch eine tarifvertragliche Unterwerfung. Dies wird es mit Lokomotivführern und Zugbegleitern in diesem Land nicht geben.
Der Chef der Lokführergewerkschaft GDL, Klaus Weselski, hat es klar gesagt, die Gewerkschaft lehnt das Schlichtungsangebot der Bahn ab. Deshalb hat vor 3 Stunden der längste Streik in der Bahngeschichte angefangen. Im Moment ist der Güterverkehr betroffen, ab morgen früh um 2 dann auch Personenzüge. Mein Thema im Update. Ich bin Anne Zuber.
Update.
Der Streik der Lokführergewerkschaft GDL soll mehr als 4 Tage dauern, bis Montagmorgen um 4 Uhr. Die Deutsche Bahn will mit einem Notfallfahrplan wenigstens ein Drittel aller Züge fahren lassen. Noch heute Mittag hatte die Bahn ein Schlichtungsverfahren vorgeschlagen, um den Streik zu verhindern. Jede Seite sollte einen Schlichter nominieren. Das lehnte Weselski aber mit dieser Begründung ab.
Das, was die Deutsche Bahn uns heute zugesandt hat, ist nichts anderes als der hilflose Versuch eines Arbeitgebers, der sich verrannt hat, die GDL erneut medial öffentlich unter Druck zu setzen.
Weselski hat der Bahn vorgeworfen, sie wolle grundgesetzlich verbriefte Rechte der Gewerkschaft einschränken. Die GDL will nicht mehr nur für Lokführer verhandeln, sondern für das gesamte Zugpersonal. Für die Zugbegleiter verhandelt aber schon die Gewerkschaft EVG. Und die Bahn will verhindern, dass es 2 Tarifverträge für eine Berufsgruppe gibt. Nach Auffassung der GDL will die Bahn so das Streikrecht einschränken. Die GDL steht wegen des Streiks immer mehr in der Kritik. Es geht vor allem um die Frage, ist der Streik verhältnismäßig? Zum ersten Mal hat sich auch Bundeskanzlerin Angela Merkel eingeschaltet. Sie forderte beide Seiten auf, nach Kompromissen zu suchen.
Deshalb kann ich nur an das Verantwortungsbewusstsein appellieren, hier Lösungen zu finden, die auch für uns als Land insgesamt einen möglichst geringen Schaden haben bei aller Wahrung des Rechts auf Streik.
Merkel sagte, Streiks müssten immer auch verhältnismäßig sein. Verkehrsminister Alexander Dobrindt ist deutlicher geworden als Merkel. Er hat der Bahn vorgeschlagen, alle rechtlichen Mittel zu nutzen, die sie zur Verfügung hat.
Das heißt, auch eine Klage wegen der mangelnden Verhältnismäßigkeit anstreben.
Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel findet, dass die GDL das Streikrecht missbraucht. Er hat in der Bild-Zeitung gefordert, dass ein Schlichter oder Vermittler in den Tarifkonflikt eingesetzt wird, so wie es die Bahn vorgeschlagen hatte.
Was sonst noch wichtig war?
Es war eine kraftvolle Ablehnung der Obama-Politik, die nicht funktioniert. Jetzt ist die Verantwortung bei uns. Wir haben die Mehrheit. Wir müssen führen. Und ich hoffe, dass wir das tun.
Für den Republikaner Ted Cruz, Senator in Texas, ist klar, am Ergebnis der US-Kongresswahlen ist Präsident Obama selbst schuld. Es war sozusagen eine Wahlschlappe mit Ankündigung für die Demokraten. Allerdings war sie dann doch deutlicher als gedacht. Die Republikaner haben nicht nur die Mehrheit im Repräsentantenhaus ausgebaut, sondern auch noch die Mehrheit im Senat geholt. Mindestens 52 der 100 Senatssitze gehen an die Republikaner. Für Präsident Barack Obama wird das Regieren jetzt schwieriger, denn er hat keine Parlamentsmehrheit mehr. Das heißt, die Republikaner können mit ihrer neuen Mehrheit Gesetze verabschieden. Obama kann sie nur mit Hilfe von Vetos stoppen. Eigene Gesetze kann er gegen den Widerstand der Republikaner nicht durchbringen. Die Frage ist jetzt, wie arbeiten Republikaner und Demokraten in Zukunft zusammen, damit die US-Politik nicht komplett stillsteht und gar keine Entscheidungen mehr zustande kommen? Dabei wird es auf beide Seiten ankommen, hat der ehemalige US-Botschafter in Deutschland John Kornblum heute im Deutschlandfunk gesagt.
Für die Republikaner wird es schwierig sein, weil sie immer noch intern sehr zerrissen sind und auch keine Agenda haben. Sie müssen irgendwie jetzt aus dem Nix ein Programm zusammenstellen. Und für Obama wird es schwierig sein, einfach weil er kein Mensch der Kompromisse ist. Er ist in letzter Zeit nicht sehr kompromissbereit gewesen und das ist ein Teil seines Problems gewesen.
Die Republikaner sprechen jetzt schon davon, 2016 das Weiße Haus zurückzuerobern. Experten sagen, alleine deshalb könnten sie es sich nicht leisten, alle Vorhaben von Obama zu blockieren, sondern müssten eine Gratwanderung schaffen. Dazu, in welchen Bereichen Kompromisse möglich sind, gibt es unterschiedliche Meinungen. Die einen vermuten, dass die Republikaner bei der Einwanderungspolitik einlenken, um auch die Latinos als potenzielle Wähler zu sichern. Andere denken, dass sie beim Thema Steuerreform kompromissbereit sein werden. Ein Statement von Obama zum Wahlausgang wird es erst heute Abend unserer Zeit geben. Bis jetzt hat der Präsident Republikaner und Demokraten nur für übermorgen zu Gesprächen ins Weiße Haus eingeladen.
Kein Kommentar. Doch, Meinung.
Die Kongresswahlen in den USA werden auch im Netz diskutiert. Tim Schreiber kommentiert bei Facebook und achtjährig grüßt das Murmeltier. Die jeweils gegnerische politische Fraktion erhält ihren Zuspruch alleinig aus dem Versagen und Überdruss der Vorgänger. Am Ende ist der neue Machthaber genauso fehlbesetzt wie der alte. Spoon Dr. Ritchie schreibt, und wieder mal sind die USA handlungsunfähig. Andreas H. aus B. ist der Meinung, nach 6 Jahren No, I can't ist das Wahlergebnis nicht eben verwunderlich. Und bei Google Plus hat Georg Orth gepostet, leider, 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 der Kongress ist jetzt republikanisch. Die Zeit der Kompromisse kommt. Hoffentlich verliert Obamas sehr gute Politik dadurch nicht völlig an Kontur. Die Legalisierung der Illegalen steht noch auf der Agenda. Sie brauchen einen legalen Status, der sie vor wirtschaftlicher Ausbeutung in Billigjobs bewahrt.
In Jerusalem verschärft sich die Lage weiter. Heute Morgen kam es auf dem Tempelberg zu Zusammenstößen zwischen der Polizei und Palästinensern. Am Nachmittag hat es wieder einen Angriff auf eine Gruppe Fußgänger gegeben. Die Einzelheiten hat unser Korrespondent Christian Wagner.
Beamte hatten den Mann erschossen, der mit seinem Kleinbus in eine Gruppe von Passanten gefahren war. Einer der Schwerverletzten starb auf dem Weg ins Krankenhaus. Identifiziert wurde der Fahrer als Ibrahim al-Akri, Palästinenser aus dem Jerusalemer Stadtviertel Shuafat. Al-Akri soll Verbindungen zu radikalen palästinensischen Gruppen gehabt haben. Der Vorfall gleicht einem mutmaßlichen Anschlag vor 2 Wochen, ganz in der Nähe in Jerusalem. Dabei wurden ein Kleinkind und eine Frau getötet. Auch dabei wurde der palästinensische Fahrer des Autos erschossen, wie auch der mutmaßliche Attentäter, der wenige Tage später auf einen jüdischen Tempelberg-Aktivisten geschossen haben soll. Die Stadt erlebt seit dem Frühsommer immer wieder Anschläge und Gewalt zwischen Palästinensern und jüdischen Israelis.
Die Vorschriften des Luftverkehrssteuergesetzes sind mit dem Grundgesetz vereinbar.
So hat heute das Bundesverfassungsgericht entschieden. Bedeutet, für Fluglinien, Flughäfen und Fluggäste bleibt alles beim Alten, denn die Luftverkehrssteuer verletzt laut den Richtern nicht die Grundrechte der Unternehmen und auch nicht die der Passagiere. Die Steuer fällt seit 3 Jahren bei allen Passagierflügen an, die von deutschen Flughäfen starten. Der Bund nimmt so pro Jahr 1 Milliarde Euro ein. Gegen die Steuer geklagt hatte Rheinland-Pfalz. Dort liegt Frankfurt-Hahn. Von dort starten vor allem die Billigflüge von Ryanair. Das Argument der Landesregierung, die Steuer sorgt dafür, dass vor allem die Preise für Kurz- und Billigflüge unverhältnismäßig steigen. Und das bringt Passagiere dazu, von EU-Nachbarländern auszufliegen, weil es da keine solche Steuer gibt.
Was noch wichtig wird.
Der Bundestag berät morgen darüber, ob Flüchtlinge in Zukunft in Deutschland auch in Gewerbegebieten untergebracht werden sollen. Das Kabinett hat ein entsprechendes Konzept von Bauministerin Barbara Hendricks schon abgesegnet. Demnach sollen neue Unterkünfte in Gewerbegebieten gebaut werden dürfen und außerdem sollen Büro- und Geschäftshäuser für die Unterbringung genutzt werden können. Viele Kommunen haben derzeit Probleme, Flüchtlinge unterzubringen. Wohlfahrtsverbände und Menschenrechtler kritisieren die Pläne. Sie sagen, dass die Flüchtlinge sich schlechter integrieren können, wenn sie nicht in Wohngebieten wohnen. Sinnvoller sei, Flüchtlinge in Privatunterkünften unterzubringen.
Und sonst in der Welt?
In den USA ist nicht nur über Sitze im Parlament abgestimmt worden. In einigen Bundesstaaten ging es auch darum, ob Marihuana legalisiert wird. In Oregon gab es dazu ein Ja. Wer über 21 ist, kann jetzt in Geschäften legal Marihuana kaufen und konsumieren. Auch in der US-Hauptstadt Washington D.C. stimmten die Wähler dafür, den Anbau und den Besitz von Haschisch zu erlauben. Gleiches gilt nach ersten Auszählungsergebnissen für Alaska. In Florida bleibt der medizinische Gebrauch von Marihuana dagegen verboten. Es kamen nicht genügend Stimmen zusammen. Für medizinische Zwecke ist Marihuana in 23 US-Staaten erlaubt, als normale Droge bisher in 2 in Washington und Colorado. In Japan muss eine Firma eine Geldstrafe zahlen, weil ein Mitarbeiter sich das Leben genommen hat. Betroffen ist die Steakhouse-Kette Sun Challenge. Dort hatte ein Beschäftigter 190 Überstunden pro Monat gearbeitet und fast keinen Tag freigenommen. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass der 24-Jährige sich wegen Überarbeitung das Leben nahm. Der Chef der Kette und die Vorgesetzten hätten nichts getan, um den Angestellten davon abzuhalten. Insgesamt muss das Unternehmen deshalb umgerechnet 400.000 Euro an die Eltern des Mannes zahlen. Japan ist unter den Industriestaaten das Land mit der höchsten Suizidrate. Mehr als 30.000 Japaner nehmen sich jährlich das Leben. Ein Grund ist laut Wissenschaftlern, dass die Menschen mit ihren Problemen weitgehend alleingelassen werden. Psychologische Betreuung ist in Japan weniger verbreitet als in Europa oder Amerika und gilt als inakzeptabel. Großbritannien gibt ein ehemaliges Nukleartestgebiet an die Ureinwohner Australiens zurück. Das Gelände im südaustralischen Outback nennt sich Maralinga. Dort hat das britische Militär in den Jahren ab 1956 insgesamt 12 Atomtests durchgeführt. Inzwischen ist das verseuchte Areal gemeinsam von britischer und australischer Regierung gesäubert worden. Es soll in Zukunft eine Touristenattraktion werden. Dafür erhalten die Aborigines das Gebiet zurück. Sie hatten vor ihrer Zwangsumsiedlung dort gelebt. Die britischen Atomtests in Maralinga sind in Australien immer noch ein Politikum. Die Tests waren lange streng geheim und es gab kaum Schutzvorkehrungen. Deshalb sind viele Soldaten nach ihrem Einsatz in Maralinga erkrankt. Bis heute haben sie keine Entschädigung bekommen. Ähnlich geht es Teilen der Aborigines, die auch Strahlungen abbekommen haben.
Wissensnachrichten.
HIV ist nicht gleich AIDS. Doch wer sich einmal mit dem HIV-Virus infiziert hat, wird's nicht mehr los. Bisher. Denn Wissenschaftler suchen schon lange nach einem Mittel, wie man das HIV-Virus wieder loswerden kann. Vielversprechend scheinen dabei Extrakte aus Algen zu sein. Kerstin Ruskowski aus unseren Wissensnachrichten hat sich mit diesem Thema beschäftigt. Kerstin, wie genau soll das funktionieren mit diesen Algen?
Die Extrakte aus den Algen sollen die HIV-Viren im Körper daran hindern, sich zu vermehren. Also für die neue Studie haben die Wissenschaftler Extrakte aus einer Braunalge namens Lobophora genommen. Und diese Extrakte aus der Alge haben sie dann in der Petrischale auf menschliche Zellkulturen einwirken lassen. Und dabei haben sie beobachtet, dass die Viren nicht mehr in die Wirtszellen eindringen konnten. Sie wissen aber noch nicht, welche Stoffe in den Algen genau dafür sorgen, dass die Viren nicht mehr in die Zellen reinkommen.
Und jetzt hoffen die Forscher, dass sie mit den Algen Extrakten HIV irgendwann heilen können?
Zumindest wollen sie das weiter erforschen. Aber ich habe ja auch schon gesagt, das war eine Studie mit Viren in der Petrischale, also quasi erstes Forschungsstadium. Und generell muss man auch sagen, dass im Zusammenhang mit HIV schon über 20 Jahre lang an Algen rumgeforscht wird. Als vielversprechend galt da lange ein Mittel namens Carragard, das Carragen enthält, das ist ein Kohlehydrat aus Rotalgen. Und das hatte auch bei Affen gewirkt und wurde dann zwischen 2004 und 2007 in einer Studie mit über 6000 Frauen in Südafrika getestet. Die Frauen wurden damals in zwei Gruppen eingeteilt. Die Hälfte bekam Kondome und ein Vaginalgel mit dem Wirkstoff, die andere Hälfte Kondome und ein Vaginalgel, das keinen Wirkstoff enthielt, also ein Placebo. Und am Ende kam raus, dass sich in der Placebo-Gruppe 151 Frauen mit dem HIV-Virus angesteckt hatten und in der Gruppe mit dem wirksamen Gel 134.
Also eigentlich kaum ein Unterschied.
Genau, und das war für die Forscher und die beteiligten Firmen eine ziemliche Enttäuschung. Wobei man auch sagen muss, dass nur 10% der Studienteilnehmerinnen angegeben haben, dass sie das Gel immer, also bei jedem Sex, benutzt haben. Und klar, wenn man das Mittel nicht konsequent benutzt, ist es schwierig, eine Aussage über seine Wirksamkeit zu treffen.
Heute ist auch neu herausgekommen der Digitalindex 2014. Was steht da drin?
Da steht drin, dass nur 76,8% der Deutschen das Internet nutzen. Im Schnitt verbringt der Deutsche dann so etwa 3 Stunden pro Tag im Netz, wobei er es vor allem nutzt, um Informationen zu sammeln. Das gaben zumindest 96% der Befragten an, die online sind. Auf Platz 2 liegt mit 68% das Shoppen im Netz und auf Platz 3 das Streamen von Videos mit 66%. Für die Studie wurden mehr als 30.000 telefonische Interviews geführt, und zwar mit Menschen ab 14 Jahren, also sind die Ergebnisse schon repräsentativ. Und dann ging es aber vor allem auch um die Kompetenz der Deutschen bei der Nutzung des Internets.
Und wie sieht's da aus?
Offenbar besteht da bei den Deutschen noch eine ganz schöne Unsicherheit, denn der Studie zufolge kann man nur 37% der Bevölkerung als digital souverän bezeichnen. Also das heißt dann, dass die Leute das Netz kompetent und vielfältig nutzen, zum Beispiel auch im Job, und generell offen sind für digitale Themen. Und auch das Datenbewusstsein war ein Thema der Studie. 78% wollen keine persönlichen Daten gegen einen kostenlosen Service tauschen, also zum Beispiel WhatsApp oder Facebook. Wenn man aber die Nutzerzahlen dagegen hält, passt es nicht so ganz zusammen. Also da scheinen sich viele nicht so richtig gut auszukennen.
In den USA haben Forscher einen winzig kleinen Roboter entwickelt. Der ist kürzer als 1 Millimeter. Wozu soll der gut sein?
Das ist jetzt erstmal nur ein Prototyp und der wurde auch nur im Labor getestet, aber in Zukunft soll der Mini-Roboter sich eigenständig durch die Blutbahnen bewegen können, also zum Beispiel im menschlichen Körper. Und dann könnte er zum Beispiel Medikamente an die richtige Stelle transportieren oder minimale Eingriffe vornehmen, ohne dass dafür operiert werden muss. Das Ding sieht so ein bisschen aus wie Pac-Man oder wie eine Muschel und bewegt sich durch Auf- und Zuklappen fort.
Dankeschön, Kerstin Ruskowski aus den Wissensnachrichten.
Wetter.
Heute Abend und heute Nacht ist vor allem im Süden Regen, ansonsten viele Wolken, dabei bleibt es trüb und die Temperaturen sinken auf 10 bis 0 Grad. Morgen bleibt es im Süden regnerisch, ansonsten schafft es die Sonne auch in einigen Regionen durch die Wolken. Dabei bleibt es weitgehend trocken bei Temperaturen zwischen 4 und 12 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr und als Podcast auf dradiowissen.de.